im Kino gewesen, geweint. So lautet ein viel zitierter Tagebucheintrag Franz Kafkas. Um eben dieses Medium Kino und Film geht es heute unter anderem in diesen Mediennachrichten für den 9. Januar. Kurz vor 1900 präsentierten die Brüder Lumière ihren Film »Arbeiter verlassen die Lumière-Werke vor kleinem Kreise«. Kurz darauf fand die erste öffentliche Kinovorstellung in Paris statt. Auguste und Louis Lumière selbst waren aktive Protagonisten der sich daraufhin entwickelnden Filmindustrie. In Form des Kinos als auch später für das Fernsehen gemacht, wird der Film zu einem der wichtigsten Massenmedien des 20. Jahrhunderts. Einer, der sich in seiner Arbeit immer wieder auf die Geschichte des eigenen Mediums bezog, ist Harun Faruqi. Wir stellen aus Anlass seines heutigen Geburtstages einen Film vor, den er 1989 veröffentlichte. Ein weiterer Film, der heute Bestandteil dieser Mediennachrichten sein soll, ist der aktuelle japanische Film The Shoplifters. Neben zeitloser Kinokunst blicken wir aber auch auf die aktuelle medienpolitische Lage, drohende Zensur durch Upload-Filter, die eine neue EU-Vorschrift vorsieht, und der Leak von privaten Daten von Politikerinnen und Politikern und anderen öffentlichen Personen soll ein Thema sein. Zuvor aber der Kurzmelder.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden.
Der Iran möchte in Zukunft auch Instagram sperren. Das geht aus einem Artikel von heise.de hervor. Das in dem Land sehr beliebte und von Millionen Menschen genutzte Netzwerk soll wegen Verstößen gegen die Gesetze des Landes verboten werden. Besonders Inhalte, die aus dem Iran kommen, werden dabei verfolgt. Im Sommer 2018 wurde eine junge Iranerin festgenommen, die auf Instagram Videos veröffentlicht hatte, die diese beim Tanzen zeigen. Im Verlauf des Gerichtsprozesses solidarisierten sich viele Menschen mit der Frau und veröffentlichten ebenfalls Tanzvideos. Da im Iran das Tanzen der Öffentlichkeit und für Frauen das offene Tragen ihrer Haare ohne Kopftuch verboten sind, wurden diese zu Dutzenden Stockhieben verurteilt. Instagram ist das einzige große Netzwerk, welches im Iran noch nicht verboten ist. Dort werden Berichte, Bilder und Videos von regimekritischen Berichten geteilt und auch der Widerstand gegen die rigiden Vorschriften des Landes öffentlich gemacht. Um auch dagegen vorzugehen, hat nun die iranische Staatsanwaltschaft den Plan, Instagram komplett zu sperren. Es werde nur auf eine finale Entscheidung der iranischen Führung gewartet. Viele Anwendungen auf Android-Smartphones senden Daten der Nutzenden an Facebook, selbst wenn diese keinen Facebook-Account besitzen. Das berichtet heise.de und beruft sich auf eine Studie, die von Privacy International beim 35. Chaos Communication Kongress, dem 35C3, vorgestellt wurde. Wie bei dem Kongress gezeigt wurde, schicken viele Android-Apps Daten an Facebook, ohne die Nutzerinnen und Nutzer zu informieren. Im Frühjahr 2018 ergab die Studie von Forschern der Universität Oxford, dass mehr als 42% der Apps im Google Play Store den Facebook-Tracker enthalten. Der Grund dafür ist ein Tool, welches App-Entwicklern ermöglicht, ihre Apps zu personalisieren und direkt in der App Inhalte auf Facebook zu teilen oder auch Werbung einzublenden. Dabei ist den Entwicklern oft nicht bewusst, dass die über die Schnittstelle gesendeten Daten beschränkt werden können. Die Mehrzahl der Apps teilt gleich beim Start Informationen mit Facebook, noch bevor die Nutzenden entscheiden können, ob sie sich über Facebook mit der App verbinden wollen oder nicht. Über die Apps werden viele Daten übertragen. Neben Informationen über die Nutzungsdauer, die verwendete Android-Version und die Spracheinstellungen wird auch die Google-Werbe-ID versendet. Dadurch wird es ermöglicht, die Daten verschiedener Anwendungen und auch anderer Datenquellen miteinander zu kombinieren. Friederike Kaltheuner von Privacy International forderte ihr eigenes Profil bei einem Tracking-Anbieter, welches beunruhigende Informationen enthielt. So enthielt der Datensatz nicht nur ihre komplette Surf-History auf dem Smartphone, sondern auch eine Reihe abgeleiteter Daten, wie Alter, Geschlecht, den vermuteten Alkoholkonsum oder die Wahrscheinlichkeit, Kinderkleider einzukaufen. Im Kampf gegen das unkontrollierte Tracking appelliert Privacy International an die App-Entwickler, da diese die Verantwortung dafür tragen und verhindern müssten, dass unnötige Daten übertragen werden. Für die Nutzenden der Apps gibt es die Möglichkeit, personalisierte Werbung abzuschalten und ihre Werbe-ID zurückzusetzen. Die Datensammlung wird damit aber nicht beendet. Am Montag wurde ein Blogger wegen der Veröffentlichung von Fake News verurteilt. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung Online. Demnach hatte ein Mann im März 2018 auf seinem Blog, dem Rhein-Neckar-Blog, eine Falschmeldung mit dem Titel »Massiver Terroranschlag in Mannheim« online gestellt. In dem Artikel war die Rede von 50 Angreifern, die mit Macheten bewaffnet 136 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt haben sollen. Der Blogartikel war nur zur Hälfte zu lesen, die andere Hälfte war hinter einer sogenannten Bezahlschranke versteckt. Nur wer ein Abo abschloss, konnte den Artikel vollständig lesen und am Ende feststellen, dass der Artikel reine Fiktion war. In dem folgenden Prozess wurde der Mann nun zu einer Geldstrafe von 12.000 Euro verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte den öffentlichen Frieden gestört habe, indem er wider besseres Wissen die Meldung über Mord und Totschlag verbreitet habe. Für die Staatsanwältin habe der Text nur bedeuten können, dass weiterhin Gefahr bestünde, da auf der Internetseite klar Nachrichten und Informationen stünde und der Artikel nicht klar als Fiktion gekennzeichnet gewesen sei. Der Angeklagte verteidigte sein Vorgehen, er habe ein Bewusstsein für mangelhafte Medienkompetenz und Terrorgefahr in Deutschland schaffen wollen und habe eine Viertelstunde nach der Veröffentlichung die Polizei darüber informiert, dass es sich um eine Falschmeldung handele. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt. Einem Reporter ist es gelungen, mit einem Kunstkopf Gesichtserkennungssoftware in Smartphones zu überlisten. Das meldet der Standard online. So habe sich ein britischer Reporter des Forbes-Magazins einen Kunstkopf mit Hilfe eines 3D-Druckers anfertigen lassen. Damit habe er dann die Entsperrung per Gesichtserkennung auf verschiedenen Smartphones getestet. Auf allen getesteten Android-Smartphones war es dem Bericht zufolge zunächst gelungen, das Gerät auf diese Weise zu entsperren. Bei einem der Smartphones war dies nach einem Software-Update nicht mehr möglich. Face ID von Apple und auch Microsofts Windows Hello ließen sich auf diese Weise allerdings gar nicht überlisten. Generell wird Personen, die sich um die Sicherheit ihrer Daten sorgen, dazu geraten, keine Gesichtserkennung einzusetzen, sondern stattdessen besser auf Pins und Passwörter zurückzugreifen.
So viel vom Kurzmelder. Viel Spaß mit einem weiteren Programm.
Hey.
Ladendiebstahl is not a crime. Dieser Slogan könnte am Anfang des Filmes The Shoplifters stehen. Denn die Handlung beginnt mit Aufnahmen, die Vater und Sohn beim gemeinsamen Klauen in einem Supermarkt zeigen. Sie sind ein eingespieltes Team. Während der Vater dem Verkäufer die Sicht versperrt, packt der Junge seinen Rucksack mit Lebensmitteln voll. Im Folgenden sieht man, weshalb die zwei klauen gehen. Sie leben zu 5 Personen in einem kleinen Haus in Tokio. Der Mann Osamu arbeitet auf dem Bau, die Frau Nobuyo in einer Wäscherei. Die schlecht bezahlten Arbeiten reichen nicht für den Lebensunterhalt. Und auch diese Stellen verlieren die beiden im Folgenden durch einen Arbeitsunfall und Kündigung. So siedelt der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda seinen Film The Shoplifters in einem gesellschaftlichen Milieu an, das wirtschaftlich schlecht dasteht. Doch die Gruppe hält zusammen. Was dem Zuschauer am Anfang als eine Mehrgenerationenfamilie unter einem Dach erscheint, entpuppt sich als Wahlgemeinschaft. Manchmal ist es besser, sich seine Familie auszusuchen, sagt Nobuyo zu der Frau, die nicht ihre leibliche Mutter ist und dennoch ihre kleine Witwenrente mit allen teilt. Die wiederum pflegen sie. Auch die Beziehung zwischen dem erwachsenen Osamu und dem 10-jährigen Shota ist eine vertrauensvolle und enge. Damit fragt der Film ganz eindrücklich, was macht eine Familie aus? Solidarität? Verwandtschaftsverhältnisse? Thank you. kleines Mädchen, von ihren Eltern vernachlässigt und misshandelt, wird schließlich das jüngste Mitglied der Bande. Nachdem Osamu und Shota es auflesen, wird auch die 5-jährige Yuri mit eingebunden in die Gruppe. Und sie will bleiben. Aber dass die Gruppe das Kind versteckt, bei sich leben lässt, fliegt auf. Im Gefängnis antwortet Nobuyu auf die Floskel der Polizistin, dass Kinder eine Mutter bräuchten. Das wollen Mütter bloß gerne glauben. Macht einen eine Geburt schon zur Mutter? Hirokazu Kuriedas Erzählung von einem solidarischen Netzwerk, das Familie heißen kann, zeigt starke Figuren in einer elenden Welt. Die ruhigen Bilder des chaotischen Hauses und kleinen Gartens stehen als Rückzugsort den Orten entgegen, an denen der Vater Osamu und die Mutter Nobuyu arbeiten. Wäscherei und Baustelle. An diesen Orten verdienen sie nicht einmal genug Geld, um ihr Leben zu bestreiten. Durch improvisierte, selbstgewählte Strukturen, fernab der gesellschaftlichen Normen, können die Personen zunächst eine menschenfreundlichere Umgebung schaffen. The Shoplifters ist ein lohnenswerter Film zum Thema Familie, zu Fragen nach Zusammengehörigkeit und dem Leben in einer harten Welt. Und dieser Film ist diese Woche zum Beispiel jeden Tag in den Passagekinos in Leipzig zu sehen. In Berlin zeigt The Shoplifters zahlreiche Kinos, unter anderem das Lichtblick in der Kastanienallee und das FSK-Kino am Oranienplatz. Essay-Filme werden die Werke Harun Faruqis genannt, die er in seiner Lebenszeit schuf. Zum heutigen Geburtstag des Filmemachers stellt Ute Bilder der Welt und Inschrift des Krieges vor. Schon der Titel dieses Filmes zeigt die Reichweite dieser filmischen Überlegungen.
Brandet das Meer an das Land? Unregelmäßig, nicht regellos? So bindet diese Bewegung den Blick, ohne ihn zu fesseln, und setzt Gedanken frei.
Mit diesen Worten beginnt der Film Bilder der Welt, Inschrift des Kriegs von Harun Faruqi. Gedanken freizusetzen, diese Kunst hat Harun Faruqi besonders gut beherrscht. Vor 30 Jahren ist der Film entstanden, ein essayistischer Dokumentarfilm, etwas über eine Stunde lang. In den ersten Minuten, während die Kommentatorin vom Meer spricht, sehen wir nicht etwa das Meer selbst. Wir sehen eine Maschine, die den Wellengang des Meeres reproduziert. Und um Reproduktion kreist Bilder der Welt dann auch. Genauer gesagt, um fotografische Reproduktion.
Am 4. April 1944 war der Himmel wolkenlos. Vorausgegangene Regenfälle hatten den Staub in der Luft gebunden. Amerikanische Flugzeuge waren in Foggia, Italien gestartet und flogen Ziele in Schlesien an. Fabriken für synthetisches Benzin und Gummi, Buna. Beim Anflug auf die im Bau befindlichen Anlagen der IG Farbenwerke löste ein Flieger den Fotoapparat aus und machte ein Bild vom Konzentrationslager Auschwitz. Erstes Bild von Auschwitz. Aufgenommen aus 7000 Metern Höhe.
Eine Schwarz-Weiß-Fotografie des Konzentrationslagers von oben. Wir sehen kleine Rechtecke. Sie sind verschieden groß und geometrisch angeordnet. Es sind die Baracken des Konzentrationslagers.
Die Bilder im April 1944 in Schlesien aufgenommen, kamen zur Auswertung nach Mettenham in England. Die Auswerter entdeckten ein Kraftwerk, eine Karbidfabrik, eine für Buna im Bau befindlich und eine zur Benzinhydrierung. Sie hatten keinen Auftrag, nach dem Lager von Auschwitz zu suchen und also fanden sie es nicht.
Es gibt viele Lesarten für Bilder. Sie sind abhängig von der Position des Lesenden. So liest auch Harun Faruqi in Bilder der Welt die Fotografie von Auschwitz auf unterschiedliche Arten.
Die Nazis haben nicht gemerkt, dass man ihre Verbrechen fotografierte. Und die Amerikaner haben nicht gemerkt, dass sie es fotografierten. Auch die Opfer merkten nichts. Aufzeichnung wie in ein Buch Gottes.
Wir sehen weiteres Archivmaterial aus dem Zweiten Weltkrieg. Karten, Schriftdokumente. Immer wieder aber kehrt Harun Faruqi zu der Fotografie von Auschwitz zurück. Er erzählt ihre Geschichte.
Erst 33 Jahre später wurden die Wörter eingeschrieben. Die Wörter Wachturm und Haus des Kommandanten und Erfassungsstelle und Hauptquartier und Verwaltung und Zaun und Hinrichtungswand und Block 11. Und wurde das Wort Gaskammer eingeschrieben.
Anhand der Fotografie, die die amerikanischen Soldaten aufgenommen haben, erzählt Harun Farocki auch ein Stück der Geschichte des Holocausts. Bilder der Welt ist seine Antwort auf die Frage, wie man vom Holocaust sprechen kann. Es ist eine nüchterne und distanzierte Betrachtung. Politisch unerträglich findet Farocki die Kompilationsdokus über die Nazis. Sie vermengten Bilder verschiedener Sorten. Farocki schreibt: Ich trete für ein filmisches Verfahren ein, das seine Bilder nicht wie einen Rohstoff behandelt, den die Montage einschmilzt. Vielmehr bedenkt es die Eigenheit jeder Einstellung. Die Montage selbst soll dieses Bedenken sein. Welchen Wert hat eine Einstellung? Was sagt sie, auch neben dem und jenseits von dem, was ich mit dir mitteilen will? Und etwa über die Wirkung von fotografischen Reproduktionen denkt Harun Farocki in seinem Film Bilder der Welt nach.
Weil Bomberpiloten schlecht einschätzen können, ob sie ihr Ziel getroffen haben und mit welcher Wirkung, fing man im Zweiten Weltkrieg an, den Bomberflugzeugen Kameras einzubauen. Die Fotografie, die bewahrt, die Bombe, die zerstört, das drängt jetzt zusammen.
Die Fotografie als Mittel, um zu bewahren, aber auch zu zerstören. Das Verhältnis von Bildern und Bildproduktion zur Macht.
Ein Mund, um etwas schmecken zu können, muss seinem Gegenstand nahe kommen. Das Auge, um sehen zu können, es kann seinem Gegenstand fernbleiben.
Wie unterscheidet sich der Blick des Menschen vom Blick der Kamera?
Aufklärung, das ist ein Wort in der Geistesgeschichte.
Wir sehen eine Gruppe von Menschen beim Aktzeichnen, ein Auge, das geschminkt wird, oder bayerische Militärs beim Analysieren von Infrarotaufnahmen. Farockis Kommentar assoziiert, stellt unerwartete Verbindungen her und macht größere Zusammenhänge deutlich.
Aufklärung, das ist ein Wort in der Militärsprache.
Der Film Bilder der Welt, Inschrift des Kriegs ist vor 30 Jahren entstanden, hat aber an Aktualität nicht verloren. Es geht um Bilder, die der Überwachung und der Visualisierung des Krieges dienen. Der Krieg ist allen Bildern in Farockis Film eingeschrieben. Die Maschine etwa, die die Wellen des Meeres reproduziert, ist ein Instrument der Überwachung. Der Überwachung von Ländern und Begrenzung von Gedanken.
Eine Vorstellung des Filmes Bilder der Welt und Inschrift des Krieges war das vom Filmemacher Harun Farocki, der heute 75 Jahre alt geworden wäre. Wir kommen zur aktuellen Medienpolitik. Im September letzten Jahres legte die EU-Kommission einen Gesetzesentwurf vor, der Schritte gegen Terrorpropaganda im Internet möglich machen soll. Was zunächst ganz gut klingt, scheint sich im Konkreten negativ auf die freie Meinungsäußerung, auf kleine Blogs und die europäische Digitalwirtschaft auszuwirken. Luzi berichtet.
Ein Upload-Filter gegen Terrorpropaganda im Internet klingt ja erstmal ganz gut. Eine geplante EU-Verordnung soll terroristische Netzinhalte in Zukunft mehr bekämpfen. Dafür möchten die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten ein neues Gesetz durchbringen, und zwar so schnell wie möglich. Dieses neue Gesetz soll Internetanbieter wie beispielsweise Facebook, Instagram oder Google dazu verpflichten, selbst dafür zu sorgen, die Verbreitung von terroristischen Inhalten zu verhindern, und zwar mithilfe eines sogenannten Upload-Filters, den Internetanbieter freiwillig in ihre Dienste einbauen sollen. Da jedoch sieht der Medienrechtsanwalt Wilhelm Achelpöhler ein grundlegendes Problem, nämlich was die Definition von sogenannten terroristischen Inhalten angeht.
Der Terrorismusbegriff der Europäischen Union ist ausgesprochen weit. Ein Abgeordneter des Europäischen Parlaments hat mal gesagt, also theoretisch könnte man auch Aktivisten, die jetzt zum Beispiel im Hambacher Forst gegen RWE vorgehen, da die Bagger besetzen, könnte man auch unter diesen Terrorismusbegriff fassen. Aber noch einfacher wird es, glaube ich, dann, wenn man sich vor Augen führt, dass der Afrikanische Nationalkongress, also die Befreiungsbewegung in Südafrika, hierzulande, sei es jedenfalls der CSU, lange Zeit als eine terroristische Organisation gilt. Heute, ein paar Jahrzehnte später, sagen alle, Nelson Mandela war ein Freiheitskämpfer und damals galt er halt als Terrorist. Also des einen Freiheitskämpfer ist des anderen Terrorist. sodass also schon die Frage, wer jetzt Terrorist ist oder was terroristische Inhalte sind, ausgesprochen schwammig ist. Und das macht das Ganze so gefährlich.
Die Begriffsdefinition des Terrorismus in der EU ist also sehr weit gefasst. Bei der Einführung eines sogenannten Upload-Filters könnte es demnach passieren, dass Internetanbieter am Ende vielleicht harmlose aktivistische Inhalte verbieten, um rechtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen. Die Europäische Kommission kann den Internetanbietern einen Upload-Filter allerdings nicht einfach so verordnen. Das verhindert nämlich das Europarecht.
Man geht dann umgekehrten Weg. Man sagt, wir schaffen uns mehrere Instrumentarien. Ein Instrumentarium ist die Entfernungsanordnung. Also wenn eine Behörde einen Inhalt für terroristisch hält, dann kann es den Host-Provider anweisen, den innerhalb von einer Stunde zu beseitigen. Das zweite Instrument, was sie vorgesehen haben, ist, dass sie sagen, wir geben Hinweise, dass bestimmte Inhalte terroristische Inhalte sein könnten und der Host-Provider prüft, ob das nicht mit seinen Nutzungsbedingungen widerspricht und das quasi auf privatrechtlicher Ebene beseitigt wird. Und wenn aber jemand mal erwischt wird mit solchen terroristischen Inhalten, dann kann das dazu führen, dass der Host-Provider verpflichtet wird, Maßnahmen zu ergreifen, um das künftig zu verhindern. Und wenn er das nicht richtig macht und die Kommission nämlich zufrieden ist, dann können 4% des weltweiten Umsatzes dieses Unternehmens als Strafe verhängt werden. Also ganz schön erhebliche Maßnahmen. Und das alles zielt darauf, dass die Unternehmen selbst möglichst weitgehend und möglichst alles unternehmen, damit jeder Inhalt, der von irgendjemandem als terroristisch angesehen werden könnte, beseitigt wird.
Das Gesetz ist bisher noch in Planung und es ist nicht sicher, ob es durchgesetzt werden kann. Den Internetanbietern soll zunächst einmal deutlich gemacht werden, dass sie intensiver gegen terroristische Inhalte vorgehen sollen. Der Entwurf für das Gesetz wird derzeit von dem Abgeordneten Daniel Dalton aus Großbritannien im EU-Parlament verhandelt. In einem Interview gegenüber netzpolitik.org sagte er, dass er skeptisch gegenüber automatisierten Filtersystemen sei, denn Algorithmen würde es schwerfallen, zwischen ernsthaft gefährlichen Material und Journalismus oder Parodie zu urteilen. Verschiedene Menschenrechtsgruppen und Datenschützer befürchten deshalb, dass durch ein derartiges Gesetz massenhaft Grundrechte auf Meinungs- und Pressefreiheit verletzt werden könnten. Drei UN-Sonderberichterstatter sehen insbesondere den sehr schwammig definierten Terrorismusbegriff als ein großes Problem an. Zudem ist die angestrebte Löschfrist von einer Stunde kaum umsetzbar und es würde zu einer privatisierten Rechtsdurchführung und einer kompletten Überwachung aller Inhalte mit Upload-Filtern kommen.
Ein Medienthema, um das Sie in den letzten Tagen nicht herumgekommen sein dürften, die Veröffentlichung von persönlichen Daten im Internet, teils veraltet, teils aktuell. Betroffen sind vor allem Politikerinnen und Politiker aller Bundestagsparteien außer der AfD. Dieses Thema beschäftigt uns auch im Tweet der Woche.
Tweet der Woche. Und damit herzlich willkommen zurück im neuen Jahr beim Tweet der Woche. Für einen Jahresrückblick auf 2018 ist es eigentlich zu spät, aber schauen wir trotzdem noch einmal hin auf den vergangenen Tweet der Woche. Letzteres tweetete der AfD-Enzkalender, eine Aktion, die sich gegen die Politik der AfD richtet und an jedem Tag bis Weihnachten ein digitales Türchen öffnet. Auch hier versuchte sich die AfD an einer Gegenreaktion und startete die Kampagne Hashtag Ja zu weißen Männern. Zurück in der Zukunft lernen wir, auch im Januar können Adventskalender noch Hashtag relevant sein. Ende der vergangenen Woche sorgte nämlich ein Tweet des bekannten YouTubers Unge für eine mediale Kettenreaktion.
Hey Leute, checkt meinen neuen Blog aus, orbiter.blogspot.com. Grinsesmiley.
Der Link, mittlerweile nicht mehr erreichbar, führte aber nicht zu Unge, sondern auf den Blog des Twitter-Nutzers Gott alias @Orbit. Schnell zeigte sich, der Blogbetreiber und Twitter-Nutzer Orbit hatte sich illegal Zugriff auf den Account von Unge verschafft und damit auch zu seiner Reichweite von über 20 Millionen Twitter-Nutzern. Bleibt die Frage, warum? Ein weiterer Blick zurück auf den Twitter-Verlauf von Orbit im November 2018 bietet die Antwort.
Bald kommt das Adventskalender-Event. Seid gespannt. Könnte für manche zu heftig werden.
Und in der Tat warteten hinter den Türen böse Überraschungen. Vom 1. bis zum 24. Dezember veröffentlichte Orbit dort täglich Links zu Archiven mit persönlichen Daten und teilweise auch privaten Bildern von deutschen Politikern, Medienmachern und Internetprominenten. Der Nutzer hinter Orbit ist bereits längere Zeit aktiv. Erste Leaks hatte Orbit im Juli 2017 veröffentlicht. Während manche sich zu Recht über die Veröffentlichungen empörten, reagierten andere Twitter-Nutzer so.
Wo kann man die Daten sehen bzw. lesen?
Wo findet man denn diese geleakten Infos noch?
Und tatsächlich bekam SPD-Politiker Martin Schulz einen Anruf auf seiner privaten Telefonnummer. Das Ganze könnte vielleicht so abgelaufen sein.
Hallo. Hallo Herr Schulz. Läuft Ihr Kühlschrank eigentlich?
Eindeutig, klar. Die Dinge laufen.
Okay, dann bin ich beruhigt. Ja, jetzt habe ich die Pointe versaut.
Absolut, ja.
Es war genau dieser Anruf, der letztlich erst dazu führte, dass auch staatliche Stellen aktiv wurden. Dann war wieder Zeit für
Cyber-Dialog.
Cyber-Angriff.
Cyber-Sicherheit.
Cyber-Außenpolitik.
Cyber-Mobbing.
Cyber-Crime.
Cyber-Strategie.
Einige Nutzer auf Twitter waren sich bereits sicher, aus welcher politischen Richtung das Leck kam.
Susie Grime, Jäger und Sammler, Böhmermann, Welke, GEZ, geförderte YouTuber. Also der oder die Vögel haben sich nicht sonderlich viel Mühe gegeben, ihre Motivation und Subkultur zu verschleiern.
Eine Frage bleibt, warum nicht ein einziger AfD-Politiker?
Auftragszweck für die AfD mit illegalen Spendengeldern finanziert?
Nein, es war nicht die AfD. Es war auch nicht Russland oder Nordkorea. Und auch die Illuminaten machen mit ihrer New World Order gerade Pause. Gestern nämlich wurde ein 20-jähriger Mann aus Hessen festgenommen, der sich mutmaßlich hinter dem Pseudonym Orbit versteckt haben soll. Laut Spiegelinformationen soll der Mann bereits gestanden haben. Auf Twitter hatten dafür ernstzunehmende SatirikerInnen ihren Spaß.
Umfrage: 98% aller Hacker tragen keine Schienmaske am Rechner.
Profi-Tipp: Lassen Sie keine Disketten im Starbucks liegen.
Die Aktion von Orbit war zwar kein Hackerangriff, wie in manchen Medien zu lesen war, aber sie zeigt, wie leicht sich Menschen hacken lassen.
Liebe Anke Domscheit-Berg, mehr Sachlichkeit wünsche ich mir von dir. Ein Angriff auf die Demokratie soll dieser Leak sein? Ein paar geleakte Promi-Politik-Accounts sind schlechte Sicherungen. Ein Angriff auf die Demokratie allerdings geht seitens des Staates zum Beispiel der Vorratsspeicherung aus.
Ich sage ja, es ist ein Angriff gegen demokratische Werte, wenn Menschenrechte wie Privatsphäre nicht mehr gelten sollen. Und es spielt keine Rolle, um wen es sich dabei handelt. Die Frage für unsere Gesellschaft sollte lauten, wollen wir derartige Angriffe auf die Privatsphäre nur dann gutheißen, wenn die andere Seite davon betroffen ist? Dann riskieren wir aber eine Aufweichung demokratischer Werte und schlagen einen gefährlichen Pfad zur gegenseitigen Entmenschlichung ein.
Der aktuelle Hack-Leak zeigt, wie einfach es mittlerweile ist, eine Gesellschaft anzugreifen und zu verunsichern. Es ist wichtig, das als Angriff zu sehen und zu werten. Genaue Analyse, wo es herkommt und was damit bezweckt werden soll, täte nun dem Journalismus gut.
Dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen, außer vielleicht noch
Cyber-Dialog.
Cyber-Angriff.
Cyber-Sicherheit.
Cyber-Außenpolitik.
Cyber-Mobbing.
Soweit der Blick in die Kino- und Medienwelt für diesen 9. Januar 2019. Wie immer sind diese Mediennachrichten nachhörbar unter freie-radios.net und radiokorax.de. Ich entlasse Sie mit einem Zitat des Filmemachers Harun Faruqi. Das Kino ist noch nicht vorbei, es hat teilweise noch gar nicht begonnen.